Ja, liebe Familien, liebe Kinder, lieber Vorstand, ich freue mich total, dass ich heute hier sein kann und Michi hat mich jetzt so dramatisch unter Druck gesetzt, dass ich gar nicht weiß, wo ich beginnen soll. Ich finde es aber wichtig, weil es ging ja gerade wirklich einige Finger hoch, als wir gehört haben, wer zum ersten Mal hier da ist, und deshalb erlauben Sie mir vielleicht, dass ich so ein bisschen in die Geschichte gehe, weil warum macht eigentlich jemand, der Anatom ist, das heißt von Hause aus, und das gilt auch für den Michi, lehren wir Anatomie des Körpers an junge Medizinstudierende. Das ist unser Job, dafür gibt es unsere Stellen, die wir haben. Aber was jemand an der Universität noch macht, er kümmert sich um Forschung. Und diese Forschung, die wir machen, die der Michi macht, die auch andere machen im Institut, die kümmert sich halt um ein Molekül, um ein Gen, das Schenk-3 heißt. Und zu dem ich per Zufall gekommen bin, und diese Geschichte werde ich gleich nochmal kurz erzählen, damit Sie vielleicht ein Gefühl dafür kriegen, wie alles begann. Weil da kriegt man, glaube ich, nochmal ein Gefühl dafür, wie auch Basiswissenschaft, Grundlagenwissenschaft auf mal wichtig sein kann für Erkrankungen. Heißt auch umgekehrt, wir müssen Grundlagenwissenschaft weiterhin fördern, weil wir manchmal gar nicht wissen, wozu die Grundlagenwissenschaft dann im Ende gut ist. Und so war es auch in meinem Fall. Ich fange mal bei dem Begriff Synapsen oder Kontaktstellen im Nervensystem an, denn damit habe ich mich initial beschäftigt. Das heißt, wir wollten eigentlich nur wissen, wie sprechen Nervenzellen im Gehirn miteinander, was brauchen die eigentlich für Strukturen. Und ohne das ganz kompliziert zu machen, kann man sich vorstellen, das ist wie im wahren Leben, ich brauche jemanden, der spricht, und der andere, der muss es verstehen. Und so reden auch Nervenzellen im Gehirn, aber auch im Rückenmark und auch in der Peripherie miteinander, nämlich die eine Nervenzelle sendet ein Signal aus und an der gegenüberliegenden Seite hat die andere Nervenzelle bestimmte Rezeptoren, also Moleküle, die fürs Verstehen da sind, Ohren, und die übersetzt nun dieses Signal. Und wenn man sich das viel milliardenfach vorstellt, dann kann man sich vielleicht vorstellen, wie das Gehirn funktioniert. Ganz ehrlich, wir wissen nichts, wie es funktioniert. Aber wir kennen diese eine Einheit, nämlich viele, viele zigtausende, zig Millionen von diesen Kontaktstellen. Und dort wird Information weitergegeben von einer Zelle zur anderen. Ich bin gestartet, als ich noch jung war. Jetzt bin ich Opa, habe ich verstanden von Boris, nämlich der Opa des Schenk-3-Gens. Wir sind gestartet und wollten einfach mal verstehen, wie ist eigentlich so eine Kontaktstelle aufgebaut und welche Moleküle sind da, welche Proteine sind dort eigentlich lokalisiert. Und ich hatte dann das Glück, zu der Zeit als junger Assistent in Magdeburg zu sein, und dort hat man sich um solche Kontaktstellenproteine gekümmert, und ich hatte dann die Chance, eins dieser Kontaktstellenproteine weiter zu charakterisieren, und Sie haben es wahrscheinlich schon erahnt, das war Schenk-3. Wir wussten nichts darüber, dass Schenk-3 irgendeine Bedeutung hat für Erkrankungen oder für, sag ich mal, Entwicklungsstörungen. Das heißt, wir wollten einfach nur diese Struktur verstehen. So war das. Was wir mittlerweile wissen, und deshalb bin ich dankbar für diese, denn ich kann nicht nur, ich kann ganz schlecht malen, aber egal. Wie ist so eine Kontaktstelle grundsätzlich aufgebaut? Wir haben irgendwie so ein Teil, das heißt Präsynapse, da sind so komische Vesikel drin. Und dann gibt es die zweite Zelle und die ist in etwa so aufgebaut. Und diese komischen Vesikel hier, also diese Blasen, die können hier mit dieser an dieser Stelle hier fusionieren und geben dann einen Stoff ab, der dann die andere Zelle erreicht. Das heißt, das wäre sozusagen die erste Zelle und das hier wäre die zweite Zelle. Und das, was ich hier versucht habe aufzubauen, das wäre so eine Kontaktstelle, das wäre so eine Synapse. Und jetzt, und das wird Sie interessieren, haben wir hier etwa, man geht davon aus, 500 unterschiedliche Proteine, viel zigfach dort lokalisiert, und eins dieser Moleküle, das ist Schenk-3. Also das sitzt an dem Ohr, will ich mal sagen. Also wenn das der Mund ist, nämlich hier wird gesprochen, dann wird hier verstanden, und Schenk-3, das sitzt an diesem Ohrteil. Das heißt, es ist dafür da, dass die Übertragung auf der verstehenden Seite vernünftig funktioniert. Was ganz spannend ist, und wir hatten es eben schon gesagt, worüber wir dann gleich in die Diskussion kommen sollten, war, dass wir in dem Wissen um dieses Molekül, ähnlich wie das jetzt bei dem ein oder anderen Patienten auch der Fall ist, was passiert eigentlich, wenn die Menge an Schenk-3-Protein, wenn die vermindert ist. Und die Forscher, die überlegen sich unterschiedliche Sachen, wo sie sich das angucken. Eine Möglichkeit ist, das in der Maus zu tun. Denn auch Mäuse besitzen Schenk-3, Mäuse haben auch Synapsen, Mäuse funktionieren grundsätzlich, wenn es ums Gehirn geht, ähnlich wie der Mensch. Und wir haben ein Mausmodell entwickelt, wo wir die Konzentration von Schenk-3 vermindert haben. Aber wir wussten nicht, was wir zu erwarten hatten, und wir hatten diese Maus, die hat sich ganz seltsam verhalten, anders als andere Mäuse. Aber wir wussten gar nicht, wie wir damit umgehen sollten, weil wie beschreibt man etwas, wo man keinen Bezug zu was anderem hat? Wie kann ich eine Publikation machen, wo ich sage, ich stelle euch mal eine Maus vor, die ist ganz anders als alle anderen? Mit anderen Worten, wir hatten diese Maus etwa 5 Jahre und wussten nicht, was wir eigentlich dort gesehen hatten. Wir haben nur gesagt, das Verhalten war auffällig. Und das war dann der Moment, wo Thomas Bougeron in Paris Schenk-3 als einer der Gene identifiziert hat, die zu sogenannten Syndromalen, also zu Autismus führen, oder einer der Gene, die sehr häufig bei autistischen Erkrankungen eine Rolle spielen. Und auf einmal passte die Welt dahingehend zusammen, dass wir zumindest wussten, dass wir, was wir da in der Hand haben an seltsamem Verhalten, das mag mit Entwicklungsstörungen, das mag mit solchen Entwicklungsstörungen zu tun haben, die Sie in Ihrem Leben, glaube ich, tagtäglich erfahren. Das vielleicht ganz kurz zu dieser Geschichte, und dann wurde die Welt sozusagen immer schneller. Auf einmal merkte man, es gibt Patienten, denen eins dieser Schenk-3-Gene fehlt. Dann gab es die Benennung des Syndroms als Phelan-McDermid-Syndrom, und dann kamen die Eltern, die Kontakte wurden hergestellt, und wir sind jetzt einfach 18 Jahre weiter. Und nach dieser Geschichte, glaube ich, können wir eher noch positiver in die Zukunft schauen, weil wir viel, viel mehr wissen als vor 18 Jahren und weil es mittlerweile viele Anstrengungen, nicht nur hier, sondern auch in Amerika, in Spanien, in verschiedenen anderen Ländern gibt, auch maßgeschneiderte Therapien zu entwickeln. Und das kann man aber nur, wenn man Modelle hat, weil irgendwo dran muss man sich das einfach anschauen. Vielleicht noch ganz kurz. Sie sehen es da auch, 22Q13. Sie sind vielleicht über die genetische Dokumentation mittlerweile auch genetische Experten. Wenn das nicht ganz so ist, dann ist es im Ende nur gut zu wissen, dass dieses Schenk-3, was ich jetzt hier einfach nur als Protein dargestellt habe, das liegt auf dem Chromosom 22Q. Sie wissen, wir haben eine gewisse Anzahl an Chromosomen, die sind durchnummeriert, und eines dieser Chromosomen ist das Chromosom 22, und Schenk-3 befindet sich auf einem dieser Arme dieses Chromosoms. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Chromosom male und sage jetzt einfach, das ist das Chromosom 22, dann würde Schenk-3 zum Beispiel an dieser Stelle hier liegen und dort abgelesen, damit es an der Synapse lokalisiert ist. Und in den meisten Fällen, deshalb heißt Phelan-McDermid auch 22Q3, Deletion, Verlustsyndrom, ist bei vielen Patienten sozusagen dieses Ärmchen verlustig gegangen. Und wir haben nur noch ein Schenk-3, nämlich auf dem anderen Ärmchen, beziehungsweise auf dem anderen Chromosom. Das ist also von daher nur zur vereinfachenden Illustration. Wenn ich nur noch ein Schenk-3 Gen habe und nicht zwei, dann gehe ich davon aus, dass ich weniger Protein an der Synapse habe und ich gehe davon aus, dass die Kommunikation zwischen Nervenzellen komplizierter ist, weil mir fehlt da ein wichtiger organisierender Faktor. So ist unsere Theorie dazu. Vor allen Dingen konnten wir eine lange Zeit jenseits der Genetik auch Schenk-3 gar nicht bestimmen in der Konzentration. Sie würden ja sagen, wenn das nur noch die Hälfte ist, warum sehen die das nicht, dass das nur die Hälfte ist? Und so war das auch vor 18 Jahren. Mittlerweile haben wir verschiedene Methoden, wie wir das sehen können. Nämlich, und vielleicht hat der eine oder andere davon schon gehört, wir können mittlerweile aus Haarzellen, Keratinozyten heißen die, Stammzellen machen, Stammzellbiologie. Und diese Stammzellen, die können wir wieder zu Nervenzellen machen. Und dann merken wir auf einmal, wenn wir, und das haben viele von Ihnen gemacht und wir sind unendlich dankbar, nämlich von den Kindern, von den Betroffenen, haben wir Haare gezogen und haben aus den Haaren Stammzellen gemacht und haben die dann wieder zu Nervenzellen gemacht und haben dann tatsächlich gesehen, die haben viel weniger Schenk-3 an diesen komischen Synapsen, über die wir gesprochen haben. Das heißt, das war seit einigen Jahren eine der Möglichkeiten, die verminderte Konzentration an diesem Schenk-3-Gen auch in Patientenmaterial, sprich in Betroffenen zu sehen und nicht nur bei der Maus. Das heißt, wir sind mittlerweile deutlich weiter, würde ich sagen, als der reinen Mausanalyse. Sie haben vielleicht gehört, dass wir jetzt möglicherweise noch eine weitere Möglichkeit haben, eine verminderte Schenk-3-Konzentration zu messen. Und deshalb bitte ich um Verständnis, dass wenn hier der Michi zum Beispiel schon beschrieben haben, dass wir ganz gerne Blutproben nehmen würden von Betroffenen, natürlich auf freiwilliger Basis, dann tun wir das deshalb, weil es Zellen in dem Blut, in Ihrem, in meinem, in jedem Blut gibt, die auch Schenk-3 machen. Das heißt, alles das, was ich Ihnen erzählt habe über Nervenzellen, stimmt nur halb. Es gibt auch viele andere Zellen, die machen Schenk-3. Unter anderem einige ihrer weißen Blutkörperchen. Und die Idee, die wir haben, und das haben wir auch schon partiell getestet, das funktioniert im Übrigen auch in der Maus, ist, dass wir die Proteinkonzentration von Schenk-3 in diesen Blutzellen messen können. Und das liegt sozusagen hinter dieser Entnahme von Blut von Betroffenen, dass wir gerne wissen würden, wie konstant oder welche Werte können wir eigentlich erwarten und könnte das perspektivisch etwas sein, wo wir auch, wenn es neue Therapien gibt, Verläufe von dieser Schenk-3-Konzentration ganz einfach nachvollziehen könnten. Wir bräuchten dann nur noch Blut abzunehmen. Und deshalb sind wir zumindest ganz aufgeregt über dieses Datum, weil bisher gibt es keine andere Ressource, Schenk-3 zu bestimmen, als es dann im Ende über diese Zellpopulationen zu machen. Und wenn wir das aus dem Blut machen könnten und sich das bestätigt, dann glaube ich, hätten wir auch einen Marker, einen sogenannten Biomarker, über den im Ende dann Schenk-3-Konzentration gemessen werden könnte. Und wir würden natürlich erwarten, dass im Vergleich zu Personen, die beide Gene vollständig haben, dass wir da höhere Konzentrationen in den weißen Blutkörperchen haben, während bei Betroffenen, denen eins dieser Chromosomenstückchen fehlt, dass das niedriger ist. Und das würden wir gerne anhand von Proben, wie gesagt, auf freiwilliger Basis, die wir über dieses Wochenende entnehmen würden, nochmal verifizieren, ob das stimmt. Und das ist sozusagen der inhaltliche Background, der Grund, warum wir an der Stelle Sie bitten, da mitzumachen. Wir glauben, dass das wichtig sein kann. So, was eben schon anklang, was mir wichtig wäre, wäre, dass wir ins Gespräch kommen, denn Sie hören noch ganz viele Vorträge und ich glaube, es gibt ganz viele Sorgenprobleme, die da sind, die auch viele klinischer Natur sind. Aber vielleicht sind Sie auch einfach neugierig, nach dem, was ich jetzt ganz grob ausgeführt habe, zu verstehen, wo wir jetzt gerade in der Wissenschaft sind und welche Dinge Sie möglicherweise interessieren, die für Sie essentiell ist, wenn Sie an wissenschaftliche Aufarbeitung von Erkrankungen denken. Und deshalb würde ich mich richtig freuen, wenn wir darüber ins Gespräch kommen. Und vielleicht nehmen wir als Aufhänger einfach das, was ich ganz grob versucht habe, Ihnen zu sagen, dass wir es mit einem Molekül zu tun hat, das an diesen Übertragungsstellen sitzt. Und wenn es nur noch in halber Konzentration da ist, weil mir ein Stückchen verloren gegangen ist, dann kann ich mir vielleicht vorstellen, dass in der Entwicklung die Kommunikation von Zelle 1 zu Zelle 2 nicht so funktioniert, wie es eigentlich sein soll. Aber nochmal wieder, ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht als ersten Punkt nehmen, um ins Gespräch zu kommen, wenn Sie denn Fragen haben. Und es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur schlechte Erklärer. Das bin ich dann. Ja. Genau, und damit haben Sie sozusagen einen der Ideen schon vorweggenommen, die die amerikanischen Kollegen zurzeit verfolgen, nämlich, dass sie versuchen, eine kleine Form von diesem Schenk in einen kleinen Virus zu packen, denn sie müssen das ja in die Nervenzelle bekommen. Es reicht ja nicht, es zu spritzen. Denn dann, wenn Sie das spritzen, dann kommt das gar nicht an, sondern das wird dann möglicherweise noch nicht mal zum Gehirn gelangen. Das heißt, es ist leider wie oft im Leben ein bisschen komplizierter als das. Aber es gibt tatsächlich mittlerweile die Idee über einen sogenannten Virusvektor, so heißt das, ne? Also irgendein Virus, der Nervenzellen gerne infiziert. Erst denkt man, oh, schrecklich. Aber wenn man das so modifiziert, dass der sonst nichts tut, außer das Schenk 3 in die Nervenzelle zu bringen, dann kann das ja was Gutes sein. Und so, und da ist, kann Michi sicherlich mehr dazu sagen. Ich glaube, dass an der Stelle die ersten Untersuchungen auch am Menschen zumindest in Amerika, in den USA erlaubt sind und auch beginnen. Also kannst du vielleicht nochmal aus. Und das ist wahrscheinlich auch eine Patentfrage, ne? Ja, wie so genau. Oft im Leben, dass das Ganze im Moment noch eher zurückhaltend kommentiert wird, weil die, die das erstellt haben, natürlich da jetzt erstmal schauen, ob, wie der Outcome ist und dass sie das dann auch entsprechend vermarkten können. Leider spielt das immer auch eine Rolle. Muss man glaube ich, so einsehen. Aber ich bin dankbar für die Frage, weil vor 18 Jahren, und ich erinnere noch, wir hatten ein unserer ersten Treffen auch in New York, wo auch kam, kann man das nicht zurückgeben, das muss doch gehen. Und ich sagte, ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde, dass wir so weit kommen werden in der Forschung. Und deshalb finde ich es jetzt eigentlich sehr erstaunlich, dass wir über diese Zeit und für mich schneller als erwartet an dem Punkt sind, wo man solche fehlenden Informationen über Transportviren oder andere Möglichkeiten zurückgeben kann. Wir müssen nur noch eins mitgehen und das erleben Sie wahrscheinlich auch. Es heißt ja interessanterweise Phelan-McDermid-Syndrom, ein Syndrom. Und ein Syndrom, und das erleben Sie sehr viel mehr als ich in der Theorie, zeigt sich eben an unterschiedlichen Dingen, nicht nur in dem, was möglicherweise im Gehirn passiert, sondern möglicherweise ist auch sowas wie der Darm betroffen und man merkt auf einmal, komisch. Oder die Muskulatur auch irgendwie ist anders. Ne, das wird ja auch beschrieben. Also wir sehen, Schenk ist nicht nur etwas, das fehlt uns vor allen Dingen im Gehirn, sondern es fehlt auch woanders. Und wenn wir es ins Gehirn zurückgeben, mag es sein, dass es immer noch woanders fehlt. Also ich glaube, man muss es mit gewissem Abstand sehen. Und trotzdem wäre es ja eigentlich wunderbar, wenn wir die Möglichkeit hätten, für die, die sich das vorstellen können, sowas zu kompensieren. Aber da braucht es, glaube ich, noch ein paar Jahre. Aber wir sind so viel weiter. Also nochmal, für mich war das nicht vorstellbar, dass ich Ihnen so eine Antwort geben könnte. Jetzt mache ich es nochmal so. Die Frage war, ich habe gesagt, Schenk 3 ist eines von denen, aber da fleuchen und kreuchen ja noch ganz viele andere hier an dieser Stelle. Könnten die nicht auch eigentlich wichtig und eine Funktion haben? Und vielleicht darf ich die Frage ein bisschen umdrehen, dahingehend, weil die anderen 499, die sind zumindest auf dem Chromosom nicht verloren. Das heißt, die anderen 499 sind in normaler Konzentration da. Aber es kann natürlich sein, wenn Schenk 3 fehlt, dass die nicht so gut miteinander vernetzt sind, wie sie das normalerweise sind, aber die Konzentration sollte normal sein. Aber jetzt gehe ich noch ein Schrittchen weiter. Leider ist es so, dass wenn man hier Verluste an diesem Chromosom hat, geht nicht nur Schenk 3, sondern ich sage nicht beliebig viele, aber 30, 40 weitere Gene verloren. Je nachdem, wie groß, und das haben Sie vielleicht schon in Ihrer Analyse, in Ihrer genetischen Analyse gelesen, wie groß der verlustig gegangene Teil dieses Chromosoms ist. Von daher ist Ihre Frage berechtigt, nicht unbedingt auf die 499 anderen synaptischen Proteine, sondern die Proteine, die mit dem Schenk 3 hier auch verloren gegangen ist. Was ist mit denen eigentlich? Und wenn ich die Frage so umdrehe, dann muss ich sagen, wir glauben nach all dem, was wir sehen im Labor, dass Schenk 3 das Essentiellste von all denen ist, die da verloren gehen. Und das heißt nicht, dass die anderen nicht auch eine Rolle spielen und möglicherweise auch das Syndrom erklären. Aber, und das ist auch was Positives in den Modellen, die wir haben, wir können durch das Zurückgeben von Schenk 3 in ein Mausmodell zum Beispiel oder das, was du gesagt hast, im Affen, viele der typischen veränderten Verhaltensweisen verbessern. Und das ist so ein indirekter Indikator zumindest, dass von all dem, was da verloren gegangen ist, hälftig das Schenk 3 wahrscheinlich eins der wichtigsten ist. Aber gebe ich da mein ganzes Geld drauf? Nee, weiß ich nicht. Ne? Vielleicht ist auch eins der 20, 30 anderen zumindest ähnlich wichtig. Das will ich nicht ausschließen. Und jetzt schließe ich noch eins an. Und vielleicht gibt es auch jemanden unter Ihnen, der das gelesen hat in seinem genetischen Bericht. Nämlich Verlust ist die eine Möglichkeit. Ein ganzes Stückchen Chromosom ist verlustig gegangen. Aber die Natur spielt uns leider auch noch eine andere Art einer sogenannten Mutation ins Spiel, nämlich die hat sozusagen im Ablauf der Basen, die wir hier haben, ne, das wäre normal und ich sage mal einfach, das ist ein Teil des Schenk-3-Gens und jetzt kann es sein, dass bei einem der Betroffenen das nicht so aussieht, sondern so aussieht. Das heißt, hier sehen Sie, ist das, was normal ist, ist ausgetauscht. Das nennen wir Punktmutationen. Das heißt, da sind ganz kleine Teile der genetischen Information verändert. Wenn Sie einen Patienten haben, der eine solche Punktmutation hat, die dann zu einem sinnlosen Schenk 3 führt, dann hat der Patient genau das gleiche Bild wie der Patient, der ganz viele Gene verloren hat. Das ist sozusagen das zweite Argument. Nur Schenk 3 betroffen ist sehr, sehr ähnlich dem, ich habe ganz viel, was verloren gegangen ist, unter anderem Schenk 3. Deshalb konzentrieren wir uns weiterhin gerne auf Schenk 3, weil wir glauben, dass das eines der Schlüsselmoleküle ist. Ganz wichtige Frage. Die ist auch nicht leicht zu beantworten, um das schon mal ganz vorweg zu sagen. Ich beginne mal so. Ich glaube, dass Zentren, die auch während unserer Entwicklung ganz früh entstanden sind, dass deren Komplexität und die Wichtigkeit eines ganz fein abgestimmten Kommunikation zwischen Zelle 1 und 2 möglicherweise, wenn das 60% funktioniert, funktioniert das System immer noch super. Das ist eine ganz einfache, ne? Wir können alle atmen, auch das ist synaptisch gesteuert. Ich denke, Sie erleben es, dass Ihre Betroffenen normal atmen können und da wir sozusagen die ganz einfacheren Hirnleistungen, die sind von einem eingeschränkten Miteinander dieser Zellen nicht so betroffen. Je höher die Leistung wird, das heißt, wenn wir etwas in Richtung höher komplexer Fähigkeiten sehen, Sprachentwicklung, hochwertige, intelligente Leistungen, die unser Gehirn abruft, desto genauer muss die Kommunikation funktionieren. Und wenn die dann nur noch 60% ist, dann reicht es dafür nicht mehr. Das wäre jetzt meine einfache Erklärung dafür. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, ob das wahr ist. Aber es ergibt sich ein wenig daraus, und da kommt wieder sozusagen der kleine Mausforscher in mir vor, wenn Sie einer Maus nur die Hälfte des Schenk-3s wegnehmen, dann können Sie diese Maus so gut wie nicht unterscheiden von einer Maus, die volles Schenk 3 hat. Sie müssen einer Maus das komplette Schenk 3 wegnehmen, damit sie etwas sehen, was ich ihnen initial am Anfang erzählt habe, nämlich, dass die sich seltsam verhält. Was will ich damit sagen? Wenn ich niedere Tiere habe, die weniger hochintelligente Leistungsvermögen habe, muss ich das System sehr viel mehr drücken. Ich muss sozusagen drastischer werden, damit ich sozusagen aus diesem System dann Veränderungen sehe. Das würde passen zu dem in unserem Gehirn oder in dem Gehirn Ihres Sohnes. Einfache Hirnleistungen funktionieren gut, höhere Hirnleistungen brauchen ein optimiertes System. Und wenn das leider nicht mehr optimal funktioniert, dann kriege ich Probleme. Das wäre jetzt meine spontane Antwort dazu, aber ich glaube, was Sie fragen, ist ganz entscheidend wichtig und treibt uns auch um. Sie sind super, Sie stellen die besten Fragen, weil die treiben uns genauso um, wie das Sie umtreibt. Und ich habe mal wieder, das merke ich dann immer, die Welt viel zu einfach erklärt und dann muss ich mich wieder zurücknehmen. Ich glaube, es hat was mit Schenk-3-Konzentration während der Entwicklung zu tun und leider ist die Welt mal wieder nicht so einfach, wie ich gesagt habe, nämlich ein Gen fehlt, das andere ist noch da, 50% Protein. So stellt man sich das in Theorie vor, so lernt man das auch teilweise in der Genetik, stimmt aber nicht. Wir sehen, dass wenn wir, ich hatte Ihnen berichtet, aus den Haarzellen Stammzellen machen und aus den Stammzellen wieder Nervenzellen, dass jeder der Betroffenen ein individuelles Muster an Schenk-3-Konzentration hat. Das ist alles geringer als Kontrollen, Unbetroffene, aber es variiert. Und das ist eine der Fragen, die wir unheimlich gerne auch im Blut sehen würden, nämlich passt das gegebenenfalls auch zur Schwere der Ausprägung. Ne? Hat derjenige, der eine schwere Ausprägung hat, auch im Blut einfach deutlich weniger als 50% Schenk-3, während die noch in großer Natürlichkeit auch erste Worte und Sprache erlernt haben, möglicherweise höhere Schenk-3-Konzentrationen. Das heißt, halb bedeutet in diesem Zusammenhang leider oder gut nicht halb, sondern eine Variation, ich sag mal zwischen 40 oder 30 und 70%. Es ist immer noch nicht 100, das heißt, wir sehen etwas, aber das wäre meine Erklärung zur Variation. Und ganz wichtig, und das haben Sie möglicherweise auch hier schon diskutiert oder viele, die schon lange dabei sind, gehört, die Größe des Verlustes kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Von ganz, ganz vielen Genen bis zu nur noch ein ganz kleines Stückchen und Schenk-3 ist dabei. Und die Größe hat, und Michi, du musst mich korrigieren, ganz wenig Einfluss, also die Größe des Chromosomenverlustes, erklärt nicht die Variation der Patienten. Das heißt, es gibt welche mit ganz großen Verlusten und denen geht es relativ gesehen recht gut und genau das Gegenteil, kleiner Verlust und trotzdem eigentlich eine große Behinderung. Und das lässt mich vermuten, die Natur spielt irgendwie mit diesem nicht affektierten Stückchen auf dem anderen Chromosom, wir haben ja von jedem Chromosom 2, und während der Entwicklung überlegt sich manchmal die Natur, ach, Schenk-3 ist ein bisschen wenig da, ich glaube, ich regel das mal hoch. Und beim anderen ist es so, ich schaffe das gar nicht. Ich bleib unter 50%. Ich bin selbst ganz zurückhaltend. Und das wäre in meiner Vorstellung, würde das dann einfach in einer größeren Betroffenheit resultieren.
Vielleicht noch ganz kurz noch als Ergänzung zu der Studie. Deswegen wäre es eben auch wichtig, die mitmachen wollen, dass wir den genetischen Befund bekommen, dass wir wissen, was die genaue Größe des Verlusts ist oder ob es eine Punktmutation ist, wie Tobias erklärt hat. Und es wird auch noch einen ganz kurzen Fragebogen geben, wo wir eben auch wesentliche, wir sagen dann Phänotypen, also wie stark ist zum Beispiel die Sprachstörung, gibt es noch Epilepsie, dass wir das eben vielleicht idealerweise mit Schenk-3-Mengen irgendwie in Verbindung setzen können. Das wäre natürlich ein optimaler Biomarker.
Es wäre ein Biomarker und würde dann, glaube ich, uns auch nochmal helfen, wenn es später um Therapien gibt. Ne? Wenn jemand weniger betroffen ist und das möglicherweise schon vieles selbst macht, würde man sich gegebenenfalls auch überlegen, wenn es jetzt um die Rückgabe noch zusätzlich im Schenks über diese komischen Viren da geht, dann würde natürlich jemand, der endogen schon relativ viel hat, dann muss man irgendwie schauen, dass man dem nicht zu viel Schenk gibt, nämlich auch hier, wie im wahren Leben, zu viel ist auch nicht gut. Ne? Also Von daher ganz wichtige Frage, vielen Dank dafür. Ja, ich sag mal so grundsätzlich glaube ich nicht, aber für mich ist eigentlich genau das nochmal nicht der Beweis, aber ein Hinweis dafür, dass entscheidend ist, wie das nicht betroffene Chromosom, wie das mit dem Verlust des anderen Chromosoms umgeht. Und das, würde ich sagen, ist die Stellgröße. Das nicht betroffene Chromosom kann entweder sagen, nee, mehr als 50%, ich kann nicht mehr. Und beim anderen ist es so, aus Gründen, die ich nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, oh, ich kann noch ein bisschen mehr als meine 50% dazugeben, ich kann auch 70. Ich lasse mich mal richtig gut ablesen, damit ich hier in großer Konzentration in der Synapse vorliege. Und dann wäre insbesondere während der Entwicklung der Phänotyp, so wie Michi sagt, weniger ausgeprägt, als wenn dieses verbleibende Gute einfach sagt, oh nee, das andere ist weg, ich kann auch nicht mehr, ich mache auch nicht mehr, ich mache nur noch 30%. Das ist eine Attitüde, um es nicht wissenschaftlich auszudrücken, aber das soll Ihnen einfach nur klar machen, dort haben wir Variationen. Wir haben Variationen in der Kompensationsmöglichkeit, sage ich mal, des Nicht-Betroffenen und nicht in der Größe. Das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass die Größe an der Stelle aller Wahrscheinlichkeit nach überhaupt keine Rolle spielt. Und damit auch, und das wäre wieder die Frage, was noch mit verloren gegangen ist, ist möglicherweise eben nicht entscheidend, ne? Denn bei einem ist dann eben, sind nur 15 weitere Gene mit verloren, bei dem anderen dann 50. Und trotzdem sehen wir, dass jemand mit 50 Verlust sprechen kann und jemand mit 15 Genverlust möglicherweise es nie erlernt. Also ne, da sehen wir, es muss andere Gründe geben als die Verlustgröße. Und Michi muss mich korrigieren, weil der hat im intensiven Literaturstudium, das war ja auch eins der Themen, die er intensiv da beleuchtet hat. Ne?
Ja, und vielleicht könnte die Frage auch nochmal an Katie Fallon dann stellen, als Genetikerin. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man so einen zweiten Schaden hat, wir sagen dann einen Second Hit, dass man noch irgendwo im Genom, im Erbgut noch eine zweite Mutation hat, die vielleicht für sich gesehen, wenn man sie hat, unterschwellig ist, also nichts auslöst, aber wenn sie dann mit dem Schenk-3-Verlust auftritt, dann kommen da zwei Ereignisse zusammen, die dann vielleicht was Neues erzeugen. Oder vielleicht dann auch wieder das Ablesen des noch vorhandenen Schenk-3s dann eben beeinträchtigen oder positiv beeinflussen. Es gibt auch manchmal positive Mutationen. Also,
ja. In den Blutproben würden wir gar nicht auf dieses Gen gucken, sondern wir wissen, dass das Protein, das heißt das, was abgelesen wird vom Chromosom, also das Chromosom ist sozusagen die Matrize und von der Matrize wird dann sozusagen der Wirkstoff gemacht und der Wirkstoff, das nennen wir dann so, ist das Protein und das sitzt an der Synapse. Aber interessanterweise sitzt das auch in weißen Blutkörperchen, sodass uns im Ende in den weißen Blutkörperchen nur die Konzentration von Schenk-3 interessiert. Und das, was Michi sagt, wäre dann wichtig, passt das irgendwie zu dem, was die Genetiker gefunden haben auf dem Chromosomenbild, ne? Will sagen, hat der Betroffene eine Punktmutation, einen großen Verlust, einen kleinen Verlust, passt das irgendwie zu diesen Blutkonzentrationen von Schenk-3? Denn auch weiße Blutkörperchen haben die gleichen Chromosomen wie unsere Nervenzellen, das ist alles identisch. Das heißt, ich nutze einfach sozusagen eine andere Zellquelle, um was hauptsächlich über das Gehirn zu verstehen. Aber vielleicht nochmal auseinanderhalten, das eine ist die Informationsspeicherung, das ist die Matrize, die würden wir nicht untersuchen, das machen die Genetiker und haben das in ihren Fällen, denke ich mal, zu 99% schon gemacht. Wir gucken nach Schenk-3, aber jetzt nicht an der Synapse, sondern in weißen Blutkörperchen. Und dann wissen wir eins noch nicht, nämlich, ist das eigentlich identisch? Machen weiße Blutkörperchen, verhalten die sich genauso wie Nervenzellen und sagen die auch, ich will nicht oder ich will ganz viel? Das heißt, das sind Dinge, deshalb brauchen wir möglichst viele Proben, um zu sehen, wie die Variationsbreite ist. Also ich wollte Ihnen einfach nur erklären, dass das an der Stelle natürlich dann ein Marker sein könnte. Und natürlich ist das etwas, was dann zurückzuspielen ist, nämlich hilft es, Schenk-3-Konzentrationen im Blut zu bestimmen, weil uns das was sagen kann. Nämlich, wenn Sie eine Insulintherapie oder andere Therapien machen, steigen dann die Schenk-3-Werte in den Blutzellen an zum Beispiel. Ne? Das heißt, wir können Dinge auslesen, die wir bisher nicht auslesen können, weil wir haben keinen Marker. Ne? Sie können immer nur sagen, verhält sich anders, ist besser geworden. Aber einen unabhängigen Marker kennen wir nicht. Und das könnte einer sein, aber wie immer im Leben, oftmals ist alles viel komplizierter, als man sich das so vorstellt. Aber wir sind so ein bisschen, das merken Sie vielleicht, elektrisiert, dass wir gegebenenfalls was erfahren können, ohne große Intervention über eine Schenk-3-Konzentration. Und zwar einfach mal mit einer Blutentnahme. Also das Ethikvotum liegt ja vor für Blutuntersuchungen in der Universitätsklinik in Ulm, beziehungsweise die Ethikkommission.
Genau, ist ein bisschen, ich glaube, schön wäre, wenn sich jeder einfach mal bei uns meldet, der gerne mitmachen. Also wir möchten eigentlich niemanden ausschließen. Es war einfach einerseits ein bisschen logistisch, dass wir so um die 30, vielleicht schaffen wir auch 35 Proben, aber mehr werden wir nicht schaffen. Das heißt, wenn jetzt alle 70 kommen, wird es die Kapazität sprengen und unsere Studien, die wir bisher an Kontrollen, sagen wir, also an Menschen ohne Phelan-McDermid-Syndrom gemacht haben, das waren halt Erwachsene. Deswegen, wenn jetzt wir quasi, wenn zu viele kommen würden, wäre es ein bisschen besser, wenn eher die Älteren kommen. Aber wir würden auch gerne natürlich, und vielleicht auch, wir wollten jetzt hier auch bei Kindern, kleineren Kindern, es kann es ja doch mal schwieriger sein mit der Blutentnahme. Also wir wollen da auch niemanden reindrücken und wenn es schon immer schwierig war bei Blutentnahmen, dann vielleicht kann man absolut verstehen, dass er dann nicht kommt zu uns zur Blutentnahme. Also das soll jetzt hier nicht den Ablauf und das schöne Wochenende auch stören, glaube ich. Das war uns auch wichtig.
Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Es ist nicht einfach nur Blut nehmen, stehen lassen, analysieren, sondern morgen wird das, glaube ich, sichtbar werden. Wir bringen eine Zentrifuge mit, es sind besondere Kits. Wir müssen diese Zellen, die noch Zellkerne haben im Blut, die müssen isoliert und aufgereinigt werden. Das machen wir hier. Deshalb kann man nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, mach mal. Aber immer wenn jemand in Ulm ist, wäre das etwas, was wenn man sozusagen dann käme, wo wir dann einfach noch zusätzliche Informationen bekommen. Was jetzt uns so ein bisschen oder einfach die Idee war, so viel Leute und damit auch Proben und eine vernünftige Kohortengröße zusammenzubekommen, besser könnte es natürlich nicht sein, wenn Sie bereit sind, da mitzumachen auf natürlich freiwilliger Basis. Aber das geht in Ulm, aber es geht nicht, dass jeder Hausarzt mal eben Blut abnimmt, weil das ein bisschen ein komplizierteres Prozedere ist danach. Ganz ehrlich, ich finde das genauso schwierig zu erklären wie Sie. Bisher war immer meine Vorstellung, dass wenn je komplexer die Dinge werden, desto ausgewogener muss das System sein und ich komme zurück auf das, was wir eben diskutiert haben. Aber ist das für Sie ausreichend oder für mich in der Vorstellung, jetzt habe ich es verstanden? Nee, bin ich bei Ihnen. Kann ich auch nicht. Insbesondere, und da müssen wir ja einfach nur sagen, haben wir ja auch an verschiedenen anderen Stellen, sind ja auch nicht alle Kinder gleich. Ne? Also auch da, glaube ich, gibt es natürlich eine normale genetische Variation, die jetzt nichts mit Schenk zu tun hat. Ne? Aber Sie treffen mich natürlich auf so einem Punkt Null, wo ich Ihnen nicht weiterhelfen kann, glaube ich.
Vielleicht nur eine Bemerkung, und das mag bei weitem nicht für alle Menschen gelten, die du jetzt erwähnt hast, aber es gibt auch nicht so selten die Variante, dass man ein Mosaik hat, sagt man. Das wird jetzt vielleicht nicht jedem etwas sagen, aber dass diese eine Kopie von dem Schenk-3-Gen also nicht in allen Körperzellen fehlt, sondern nur in manchen Zellen, zum Beispiel in der Hälfte oder in einem Viertel. Und die sind, das weiß man schon, dass die deutlich weniger Probleme haben. Also dann zum Beispiel höhere kognitive Leistungen haben, die Sprache ist besser, dann häufiger. Genau, das muss man dazu sagen. Aber das mag nicht.
Sind wir in der Diagnostik genau dieser genetischen Syndrome, die auch selten, aber eigentlich relativ häufig sind, für ein bestimmtes Krankheitsbild? Ich meine, das wird sehr offensichtlich sein, so habe ich das verstanden, dass Ihr Sohn aus der normalen Variationsbreite rausfällt. Dann hat man schon immer genetische Untersuchungen gemacht und ganz ehrlich, dass man es nicht gesehen hat, dass da ein Stückchen eines Chromosoms fehlt, auch 2006, verwundert mich ein wenig. Ich sage das mal ganz vorsichtig. Ich glaube, dass das möchte man eigentlich nicht. Man möchte, dass das dann auch wirklich gesehen wird. Heute ist das Ganze, glaube ich, noch ein bisschen elaborierter, weil es neue Methoden gibt, mit denen man, wenn man einen bestimmten Phänotyp sieht, dann greift man sozusagen sofort, ich sag mal, 30, 40 Gene ab, von denen man glaubt, dass sie ursächlich sein könnten. Und das wird heute sehr viel schneller und sehr viel professioneller gemacht, sodass ich glaube, dass jemand heute, wenn er heute geboren wird, 22 werden muss, in Anführungsstrichen, damit er eine Diagnose hat. Das erhoffe ich mir, dass das deutlich, deutlich seltener wird. Und eigentlich sind solche Verluste von Stückchen DNA, da würde man erwarten, wenn die auf anderen Chromosomen auch da sind, dass das gesehen wird. Plus es gibt immer die üblichen Verdächtigen. Ja, es gibt sozusagen, es ist ja nicht zufällig, sondern es sind Kinder mit einem bestimmten Phänotyp, die man schon sieht, wo die Entwicklungsverzögerung ist. Und diese Kinder, und das muss man ja auch sagen, die Kinder leben, denn viele dieser Verluste von Chromosomenstückchen oder ganzen Chromosomen führen zum frühen Versterben der Frucht. Das heißt, wir haben eigentlich schon sozusagen ein Fenster, in dem wir uns bewegen, in der Diagnostik. Und diese Diagnostik ist mittlerweile, das glaube ich, wirklich aufgrund dieser neuen Methodik auch so weit, dass dieses Nicht-Gesehene, da wünsche ich mir sehr, dass das nicht mehr vorkommt.
Ich glaube, was halt immer noch leider ist, auch da, gerade bei Ärztinnen und Ärzten, dass ich glaube, dieser Bewusstseinswandel beginnt jetzt oder ist schon fortgeschritten, aber dass vor allem Kinder wie jetzt Betroffene des Phelan-McDermid-Syndroms, die äußerlich kaum auffällig sind, die gehen, glaube ich, häufig noch unter. Also eine Entwicklungsverzögerung alleine reicht bei vielen im Gesundheitssystem noch nicht, dass man eine genetische Analyse auslöst. Und das sollte eigentlich so sein. Da würde man viel mehr entdecken. Also wir haben mal so ein bisschen hochgerechnet, also im Rahmen der medizinischen Leitlinie, dass wahrscheinlich in Deutschland ist, also eine scheinbare Häufigkeit von einem von 500.000 hätte das Phelan-McDermid-Syndrom ungefähr. Aber wir wissen aus bestimmten Studien, das werde ich dann auch am Samstag noch vorstellen, dass es wahrscheinlich einer von 10.000 hat. Das heißt, wir haben eine irre Dunkelziffer. Also dann könnte man Schönblick, da bräuchte man 10 Schönblicks oder so. Aber nur, um da mal darauf hinzuweisen, dass das halt, es gibt halt so Syndrome, die kennt jeder vom Medizinstudium, Prader-Willi-Syndrom, Angelmann-Syndrom, die wahrscheinlich teilweise sogar seltener sind als das Phelan-McDermid, aber die haben bestimmte äußere Merkmale, die man erkennt. Und das lernt man dann im Studium, wenn du das siehst, dann machst du den Test oder so. Aber heutzutage bräuchst du das nicht mehr wegen dieser tollen diagnostischen Möglichkeiten, wo man für einige hundert Euro quasi fast alles, da muss man gar nicht groß nachdenken, was es sein könnte. Ja.
Also es ist tatsächlich so, ich kann das jetzt nur berichten aus, denn finde ich auch eine ganz gute und wichtige Frage. Wenn Sie, sage ich mal, von Nicht-Betroffenen, und wir sind alle sehr variabel zueinander, das stimmt. Aber ich sage mal, Nicht-Betroffener meine ich, genetisch ist Schenk 3 nicht verändert. Wenn ich mir davon Nervenzellen anschaue, variieren die Schenk-3-Level extremst wenig. Das heißt, es ist wirklich so, dass sie, egal jetzt auch, ob der eine das jetzt gerade macht und ein super intelligenter ist und der andere vielleicht nicht so super intelligent, da werden die Schenk-3-Level nicht unterschiedlich sein. Sodass das, was wir jetzt haben auch, und das ist ja Ihre Frage, valide dahingehend ist, weil der Nullwert, und darauf haben Sie rekurriert, nicht groß schwankt. Weil wir denken und wissen, dass wir es hier wirklich mit einem Stückchen Genverlust zu tun hat und das schlägt durch, nicht die normale Variationsbreite. So ist unsere Vorstellung. Und das sieht man sozusagen auch im Reagenzglas, dass die Kontrollen sehr nah beieinander sind. Gut, jetzt habe ich Sie alle erschlagen, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Fand das gut so, im Diskurs mit Ihnen zu sein. Wie gesagt, frontale Vorträge wird es noch gehen und ich lade Sie auch alle ein. Und der Michi tut das, der Vorstand macht das. Wir sind jederzeit natürlich bereit, wenn Sie spezifische Fragen haben, von denen Sie glauben, dass wir auch mit dieser Frage etwas anfangen können, dass Sie ohne Hindernisse auf uns zukommen können und uns anschreiben können. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Und ein Punkt, wofür interessieren wir uns zurzeit im Labor? Ich glaube, wir interessieren uns ähnlich wie Sie darum, welche Therapieoptionen mag es jetzt perspektivisch geben. Wir haben unseren eigenen genetischen Ansatz. jenseits der Viren uns vorzustellen, wie können wir eigentlich das eine noch gute Chromosom so pushen, dass das auch mal Lust hat, Mehrschenk 3 zu machen. Das ist sozusagen eins unserer Forschungsgebiete, wo wir gerne was beitragen würden und wo wir, glaube ich, auch ein gutes Modell haben. Und was uns besonders interessiert, ist, dass, und das hatte ich schon mehrfach angedeutet, weiße Blutzellen machen Schenk 3, Nervenzellen machen Schenk 3, Muskelzellen machen Schenk 3. Wir haben ein kompliziertes Bild und wir wollen verstehen, welcher einzelne Zelltyp welche Probleme hat, wenn ihm die normale Konzentration von Schenk 3 fehlt. Und da, glaube ich, haben wir insbesondere in Richtung Hypotonie, also Muskelschwäche und auch in Bezug auf anderen Zellen im Gehirn haben wir ein paar wichtige Beiträge geleistet und gleichzeitig, und das freut mich besonders, ist Michi insbesondere auch aktiv, die Interaktion mit den anderen europäischen Partnern, aber auch mit den Partnern international aufrechtzuerhalten, und ich bin da extremst dankbar, jemanden zu haben, der in dieser besten Weise da auch, glaube ich, politisch aktiv ist, weil so etwas braucht nicht nur ein Verein. Wir haben uns heute noch darüber unterhalten, dass die Andrea Ludolf, die aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie die erste war, die Ansprechpartnerin war, die dann leider sehr früh verstorben ist, als erstes gesagt hat, ihr müsst einen Verein gründen, damit ich irgendein Gegenüber habe. Und jetzt sitzen wir hier nach diesen etwa 20 Jahren. Und jetzt gibt es nicht nur den deutschen, sondern den internationalen, europäischen. Und das, glaube ich, erzeugt eine große, wichtige politische Kraft, um sowohl die Forschenden, aber eben auch die Betroffenen zusammenzubringen. Und das, was wir in Ulm erlebt haben im letzten Jahr, glaube ich, war auch für mich so ein Blick darauf, wo wir da mittlerweile stehen. Und dass man eben auch, und ich weiß, dass jeder, der betroffen ist, natürlich auch das beklagt, das verstehe ich sehr wohl. Und trotzdem ist auch immer wieder das Gefühl, dass man mit dem nicht allein ist, noch nicht mal in Deutschland allein ist, sondern auf der ganzen Welt viele Leute zusammenkommen, um gemeinsam zu überlegen, wie man da an der Stelle mit ihnen zusammen helfen kann. Und das ist für mich die gute Nachricht. Und ich hoffe, dass ich Sie mit dieser zumindest für mich guten Nachricht für heute in Ihren wohlverdienten Abend verabschieden darf. Und ich fand das klasse. Seien Sie weiter neugierig. Und wenn Sie viele Fragen haben, schreiben Sie uns. Ist gar kein Problem. Damit meinen herzlichen Dank an Sie und wünsche Ihnen eine schöne, gelungene Tagung. Und allen meinen herzlichen Dank.